Und genau darin lag auch das Geheimnis seines Erfolgs. Was neben den echten Farben, Leinwänden und Rahmen aber noch viel wichtiger war, ist die Geschichte um die Werke herum. Ein Werk steht immer in einem gewissen Kontext. Ohne diesen Kontext ist das Werk praktisch wertlos. Zudem kommt hinzu, dass Menschen Geschichten lieben und diese den Werken erst die nötige Emotionalität und Glaubwürdigkeit geben. Er soll insgesamt bis zu 300 Werke kopiert haben. Davon sind mehr als 200 Werke nie identifiziert worden und nach wie vor im Umlauf.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 27 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Heute mal wieder mit einer Folge Quick Wins, was bedeutet, Tobias hat frei und ich habe 15 bis 20 Minuten Zeit, euch wertvolle Learnings für eure Karriere mitzugeben. Es geht heute um Wolfgang Beltracchi, einem der bekanntesten und erfolgreichsten Kunstfälscher der Welt. Ich bin durch Zufall auf ihn gestoßen, nämlich in Form der Netflix-Dokumentation Beltracchi, die Kunst der Fälschung. Diese fand ich schwer beeindruckend, denn dort blickt man hinter die Kulisse, wie er gemeinsam mit seiner Frau Kunsthändler, Sammler und Experten auf der ganzen Welt hinters Licht führte. Er soll insgesamt bis zu 300 Werke kopiert haben. Davon sind mehr als 200 Werke nie identifiziert worden und nach wie vor im Umlauf. Völlig absurd. Teilweise geht er ins Museum und steht vor seinen eigenen Bildern. Auch heute noch. Muss man sich mal vorstellen. Finde ich völlig skurril und kann es eigentlich auch fast nicht glauben. Aber es ist so. In einer Sendung von Markus Lanz aus dem Februar 2015 bestätigte er die wahnsinnige Zahl von 300 Fälschungen noch einmal. Und in der Netflix-Dokumentation setzt er sogar noch einen drauf und merkt an, dass er sogar hätte 2000 Bilder malen bzw. fälschen und auf den Markt bringen können. Völlig verrückt. Insgesamt war er 40 Jahre lang als Kunstfälscher tätig, bis er dann im Oktober 2011 in einem der größten Kunstfälscherprozesse seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrug zu einer Haftstrafe von 6 Jahren verurteilt wurde. Seine Frau ging im Übrigen für 4 Jahre in den offenen Vollzug, zu der kommen wir später noch einmal, denn sie nimmt eine wichtige Rolle ein. Falls ihr euch fragt, um wie viel Geld es ging, Ermittler gehen von einem Betrugswert zwischen 20 und 50 Millionen Euro aus. Wenn man die Netflix-Doku guckt, bekommt man schnell das Gefühl, dass da eine Null fehlen könnte. Aber fangen wir vorne an. Beltracchi wurde 1951 in Höxter in Nordrhein-Westfalen als Kind eines Kirchenmalers sowie Restaurators und einer Lehrerin geboren. Er selbst begann im Alter von 10 Jahren zu malen. Er beobachtete und half seinem Vater, der leidenschaftlich alte Meister kopierte. Mit 14 war Beltracchi bereits so gut, dass er auf Wunsch seines Vaters hin einen alten Picasso kopierte. Ich frage mich in so Momenten dann immer, was ich mit 14 gemalt und kopiert habe, aber ich glaube, das wollt ihr gar nicht wissen. Was den Vater allerdings unglaublich frustrierte, war, dass Beltracchi bereits mit 14 so gut war, dass er den Picasso perfekt kopierte. Er war völlig makellos und der Vater legte daraufhin 2 Jahre lang seinen eigenen Pinsel nieder und rührte keine weiteren Werke mehr an. Später gab Beltracchi, nachdem er von der Schule flog, den Besuch der Kunstschule auf. Das war ihm alles irgendwie zu langweilig und er fühlte sich unterfordert und er war eh nicht der Typ, der gerne nach Regeln spielte. Und so begann er ein Wanderleben durch Wohngemeinschaften und Kommunen und hatte Sex, Drugs und Rock'n'Roll ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Fun Fact an der Stelle, mit 17 arbeitete Beltracchi in einem Stripclub und traf dort auf seinen Mathelehrer. Der wiederum saß in einem Separé und genoss das Leben. Relativ unangenehm. Aber gut. Beltracchi reiste danach durch Europa und Nordafrika, verkaufte hin und wieder sein eigenes Gemälde oder seine eigenen Gemälde und darunter waren natürlich auch erste Fälschungen, die er auf Flohmärkten anbot. Darüber hinaus bemalte er Pflastersteine in Innenstädten, wie zum Beispiel der Innenstadt von Barcelona und machte auf diese Art und Weise bis zu 100 Euro am Tag. 1992 lernte er dann Helene Beltracchi kennen und heiratete sie 1993. Von Helene bekam er auch den Namen, denn bis dahin hörte er auf den Namen Fischer. Das war ein wichtiger Moment, denn wie vorhin erwähnt, kommt seiner Frau eine ganz wichtige Rolle zu. Das Fälschen der Bilder begann er, wie wir bereits gelernt haben, weit vor der Hochzeit und führte es anschließend umso professioneller fort. Insgesamt hat Beltracchi über 40 Jahre lang bis zu 50 unterschiedliche Künstler gefälscht. Die genaue Anzahl verrät er nicht. Doch wie hat er das gemacht? Wie kann man so genial sein und bis zu 50 Künstler fälschen? Er übernahm die künstlerische Handschrift der Maler und es gelang ihm, damit Nachahmungen zu schaffen, die viele, viele Experten für echt hielten. Die ersten Bilder entstanden nach Fotos verschollener Originale. Später kamen noch Kreationen hinzu, bei denen Teile verschiedener bekannter Bilder abgemalt und zu neuen Bildern zusammengesetzt wurden. Und genau darin lag auch das Geheimnis seines Erfolgs. Denn Beltracchis Prinzip war es nicht, die Gemälde der Künstler einfach nur zu kopieren, sondern die Lücken in deren Werke aufzufüllen. Bedeutet konkret, entweder erfand er neue Titel und Motive, die angelegt waren an bestimmte Schaffensphasen der Künstler, oder aber er schuf Bilder zu Titeln, die in den Werksverzeichnissen bereits auftauchten, aber als verschollen galten. Als Malgrund, also Untergrund für seine Gemälde, benutzte er Bilder unbekannter Künstler, die er übermalte, natürlich aus der jeweiligen Zeit der Bilder, die er fälschte. Die Farben, die er nutzte, schabte er zunächst von Bildern aus der jeweiligen Zeit ab, da diese zum Teil nicht mehr hergestellt wurden. Und auch die Leisten der Rahmen wurden mit imitierten Aufklebern renommierter Galerien der Vergangenheit dekoriert. Was neben den echten Farben, Leinwänden und Rahmen aber noch viel wichtiger war, ist die Geschichte um die Werke herum. Denn wie bereits erwähnt, fehlten die sehr offiziell oder galten als verschollen. Nachdem erste Zweifel aufgekommen waren, legte Beltracchi deswegen gefälschte Fotos von den Arrangements nach. Unter diesen Fotos war eines, auf dem seine Frau als ihre eigene Großmutter posierte, und mehrere gefälschte Bilder, die aus deren Besitz stammen sollten, im Hintergrund an der Wand hingen. Damit gelang es, für die Bilder die nötigen Expertisen von anerkannten Fachleuten zu bekommen. Und genau das war nötig, um die Bilder an den Markt zu bringen. Bei den Geschäften gab Beltracchi unter anderem vor, die Bilder stammten aus einer in Wirklichkeit nicht existierenden Sammlung Werner Jägers beziehungsweise einer ebenfalls fingierten Sammlung Wilhelm Knops. Letzteren erfand er zusammen mit seinem Krefelder Kumpel Otto Schulte-Kellinghaus. Mit ihm hatte er sich in den 80er Jahren eine perfekte Geschichte über die Herkunft der Bilder ausgedacht. Danach habe Schulte-Kellinghaus Großvater Knops, ein Schneidermeister aus Krefeld, seinem Enkel eine umfangreiche Kunstsammlung vermacht. Knops habe in den 20er Jahren bei Kunsthändlern wie Alfred Flechtheim in Düsseldorf gekauft und die Bilder während der Nazizeit versteckt. Später, nach der Hochzeit mit seiner Frau, erfand Beltracchi noch die Sammlung Jägers. Werner Jägers war ein Kölner Unternehmer und Großvater von Beltracchis Ehefrau Helene. Auch er habe in den 20er Jahren angeblich bei Flechtheim und anderen Galerien die Werke namhafter Expressionisten erstanden. Und beide hätten sich auch gut gekannt. Jetzt fragt man sich, wieso das ganze Theater? Naja, im Kunstmarkt gilt genauso wie in allen anderen Märkten auch, ein Werk steht immer in einem gewissen Kontext. Ohne diesen Kontext ist das Werk praktisch wertlos. So lässt sich die tatsächliche Qualität einer Arbeit auch immer erst unter Berücksichtigung der Umstände, in denen es entstanden ist, bemessen. Zudem kommt hinzu, dass Menschen Geschichten lieben und diese den Werken erst die nötige Emotionalität und Glaubwürdigkeit geben. Und Menschen lieben Mythen. Selbst hochdekorierte Kunstprüfer lassen sich von ihnen blenden. Daraus lässt sich, glaube ich, auch das Learning Nummer 1 ableiten, nämlich die Geschichte um ein Werk ist genauso wichtig wie das Werk selber. Die beste Fälschung alleine hätte nicht ausgereicht, um die Kunstwelt zu täuschen. Letztendlich hat das erst die Geschichte geschafft, die um die Werke herum kreiert wurde. Doch zurück zu den Fälschungen von Beltracchi und der Frage, ab wann eine Fälschung eigentlich eine Fälschung ist. Rechtlich handelt es sich beim Anbringen von falschen Signaturen, Stempeln, Aufklebern etc. auf Kunstwerken um Urkundenfälschung. Sofern die Absicht besteht, die Werke später als echt in den Verkehr zu bringen oder durch andere in Verkehr bringen zu lassen, handelt es sich hierbei um Betrug. Der Fälschung überführt wurde Beltracchi 2010 durch das Londoner Kunstanalyseunternehmen Art Analysis and Research, wo gefälschte Kunst mit modernsten Methoden enttarnt wird. Bei einem seiner gefälschten Werke, rotes Bild mit Pferden, in Anführungsstrichen, konnte dort modernes Titanweiß nachgewiesen werden, das zu der angegebenen Entstehungszeit der Bilder von Heinrich Campendonk noch gar nicht existierte. Beltracchi hatte entgegen seiner üblichen Vorgehensweise, die Farben selbst anzumischen, eine fertige Tube Zinkweiß benutzt, die wiederum Spuren von Titanweiß enthielt. Ganz bitter. Darauf folgt auch schon das zweite Learning, nämlich werde niemals nachlässig. Der Moment, in dem du aufhörst, deine Arbeit zu 100% zu erledigen, könnte den Anfang vom Ende markieren. So auch im Fall von Wolfgang Beltracchi. Das Learning, das ich zum Schluss der Folge besprechen möchte, ist die Erkenntnis Beltracchis, wie man großartige Arbeit und Leistungen annimmt und die Fähigkeiten für sich übernehmen kann. Dem Spiegel gab er auf die Frage, warum können sie das eigentlich so gut, nachfolgende Antwort. Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist, das Wesen eines Kunstwerks zu erfassen. Man schaut es sich an, man nimmt es quasi auf. Man muss es verstehen können, ohne darüber nachzudenken, wie es gemacht wurde. Ich denke, dass wir aus dieser Antwort einiges mitnehmen können, denn es zeigt, wie wir von unseren Mentoren und Vorbildern lernen können. Wir müssen das Wesen der Arbeit verstehen. Es geht nicht darum, Wege zu kopieren, sondern Zusammenhänge zu erkennen und eigene Lösungen zu entwickeln. Beltracchi weiß nicht, wie die Künstler ihre Bilder gemalt haben, hat aber verstanden, was die Bilder ausmacht. Dafür hat er sich tief eingearbeitet und versucht, in die Köpfe der Künstler zu springen. Zitat: Zuerst habe ich mir die Literatur über den Künstler besorgt, dann Ausstellungen und Museen besucht. Es war wichtig, die Bilder im Original zu sehen, weil die Farben im Druck oft falsch sind. Ich bin auch nach Collioure gefahren, wo Dürer 1905 mit Matisse den Sommer verbracht hat. Ich habe mir das Dorf angeschaut, den Strand, das Licht, die Atmosphäre und die Stimmung jenes Sommers erspürt. Er hat also nicht einfach kopiert, sondern ist im wahrsten Sinne des Wortes in die Rolle der Künstler geschlüpft. Ein weiteres Zitat: Jedes Philharmonieorchester interpretiert nur den Komponisten. Mir ging es darum, neue Musik dieses Komponisten zu schaffen. Ich wollte das kreative Zentrum des Malers so erreichen und kennenlernen, dass ich die Entstehung seiner Bilder mit seinen Augen und eben auch das neue von mir gemalte Bild mit seinen Augen sah. Und zwar bevor ich es malte. Wenn wir uns jetzt also mit den Gary V's, Ray Dalios und Elon Musks beschäftigen, unseren Meistern eben, wenn man so möchte, sollten wir zukünftig mehr darauf achten, was hinter ihren Leistungen steckt und was die Wesen dieser Personen ausmacht, statt einfach zu versuchen, sie zu kopieren. Wir sollten also, wie Beltracchi sagte, mit ihren Augen auf die jeweilige Situation blicken und antizipieren, was sie machen würden. In diesem Sinne ist das letzte Learning auch gleichzeitig der Abschluss dieser Quick Wins, nämlich kopiere nicht den Weg deiner Vorbilder, sondern mache dir ihr Wesen zu eigen. Zum Abschluss dieser Folge Quick Wins wie immer eine kurze Zusammenfassung der Learnings, die wir heute mitgenommen haben. Learning Nummer 1: Die Geschichte um ein Werk ist genauso wichtig wie das Werk selbst. Learning Nummer 2: Werde niemals nachlässig. Der Moment, in dem du aufhörst, deine Arbeit zu 100% zu erledigen, könnte den Anfang vom Ende markieren. Und Learning Nummer 3: Kopiere nicht den Weg deiner Vorbilder, sondern mache dir ihr Wesen zu eigen. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ich habe das in jedem Fall. Ich kann euch die Netflix-Dokumentation sehr empfehlen. Beltracchi, die Kunst der Fälschung. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns wieder in der kommenden Woche am Mittwoch, wenn es wieder heißt Learnings, euer Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.